Grüß dich. Wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen darüber. Wenn wir zweimal im Online-Gespräch oder am Telefon miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Mit dieser Folge will ich das Thema Kontakt, das wir in den drei vorangegangenen Folgen von unterschiedlichen Seiten eingekreist haben, zu einem Abschluss bringen. In der vorigen Folge hatte ich dich eingeladen, den Ausgangsimpuls, den ausschlaggebenden Impuls zu erkunden, der dich zum Sprechen bringt. Und ich meine damit dieses völlig vertraute, völlig normale, völlig selbstverständliche innerliche Los, das immer in dir auftaucht, wenn du das Wort ergreifst. Wobei das Wort ergreifen eine spannende Formulierung ist, weil eigentlich stimmt's gar nicht. Kann gut sein, dass dir beim Experimentieren aufgefallen ist, dass du ganz oft von den Worten ergriffen wirst, ohne dass du dafür was tun musst, dass also das, was in dir drin eh hochblubbert und raus will, dann ganz von allein rauskommt. In Bezug auf Mutismusbetroffene habe ich sinngemäß gesagt, dass die Blockade das verhindert. Also dass die Blockade unterdrückt, dass das Wort rauskommt. Und auch unterdrückt, dass das Wort für denjenigen, der gerade in der Blockade ist, greifbar wird. Oder wenn wir in dieser Blubbermetapher bleiben, dass das Blubbern bis an die Oberfläche kommen kann. Ich wüsste ja zu gern, welche Entdeckungen du beim Experimentieren gemacht hast und welche Ideen oder Vergleiche du selber entwickelt hast. Und ob du infolgedessen was Neues darüber erfahren hast, irgendwas Neues darüber, wie Mutismus ist oder Kommunikation oder dein Kontaktgefühl oder der Umgang damit, wenn Kontakt entsteht, beziehungsweise manchmal auch, wenn Kontakt nicht so ohne weiteres entsteht. Heute will ich unseren Blick aber wieder auf den Kontakt an und für sich zurückbringen. Denn der Impuls, der das Sprechen auslöst, ist die Auswirkung davon. Oder andersrum formuliert, der Kontakt ist die Voraussetzung dafür. Als roten Faden für die Folge habe ich mir eine Liste von Überschriften zurechtgelegt, die alle anfangen mit Kontakt braucht. Ich gebe dir die Stichpunktsammlung mit meinen Ideen auch in die Folgenbeschreibung. Dann kannst du sie da nochmal nachlesen oder mitlesen, während du die Folge hörst. Hier kommt direkt die erste Überschrift. Kontakt braucht Gelegenheiten. Das ist recht naheliegend. Um sozialen Kontakt zu haben, braucht's ein anderes Lebewesen. Und um so ein anderes Lebewesen zu treffen, braucht's die passenden Gelegenheiten. So eine Kontaktgelegenheit ist keine große Sache. Wenn da einfach nur jemand ist, dann ist das schon genug. Man muss mit dem auch nicht unbedingt was machen. Selbst wenn man den nur von der Weite beobachtet, tut sich da was. Oder wenn man in einer ganz alltäglichen Weise eine kurze Interaktion miteinander hat. Die kann dann auch nonverbal sein. Kontaktgelegenheiten sind fast nie irgendwelche großen vorausgeplanten Anlässe oder im Voraus inszenierten Interaktionen. Sondern es geht um die kleinen Momente, die ganz winzigen, ganz eigentlich unscheinbaren Momente, in denen man jemanden begegnet. Und da in dieser Welt da draußen unzählige Menschen rumlaufen, ist es fast unmöglich, nicht mit welchen zusammenzutreffen. Und dabei ist eine Erfahrung von Kontakt die natürliche Folge. Was ich mit Gelegenheit also nicht unbedingt meine ist, dass Helfer oder Eltern was konstruieren, um einen Mutismusbetroffenen in eine Begegnungssituation zu bringen, zu manipulieren. Sodass er dann sprechen muss, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. In dieser Form von Übung oder Trainingssituation oder Therapieaufgabe ist zwar auch mindestens ein anderer involviert, aber es ist keine natürliche, normale, angenehme Begegnung. Und zwar weder für den Mutisten noch für den oder die anderen, die da mitspielen sollen. Wenn dann alle sich unwohl fühlen, dann verhindert das den angenehmen, den normalen, den mühelosen Kontakt. Und was dann bleibt, ist bei allen Beteiligten, aber wahrscheinlich am stärksten bei demjenigen mit Mutismus, das ungute Gefühl, dass man das lieber nicht möchte. Sowas möchte man nicht wiederholen, man macht es gegen den eigenen Willen. Man macht es eigentlich nur, weil man sich dazu genötigt fühlt oder tatsächlich dazu genötigt wird. Das heißt jetzt nicht, dass man Bäckereien und Eisdielen und Sportvereine nicht zu angenehmen Kontaktgelegenheiten nutzen kann. Entscheidend ist, ob sich's für alle Beteiligten natürlich und normal anfühlt im Rahmen der Möglichkeiten, dass man sich da begegnet. Oder ob sowohl der Mutist als auch der Anspielpartner, der meistens ungefragt Teil dieser Übung wird, in etwas hineingezwungen wird, was er freiwillig niemals haben wollen würde. Ich bin mir ganz sicher, du spürst den Unterschied in solchen Situationen. Kontakt braucht Wohlfühlen. Ganz generell, ganz unabhängig vom Mutismus gilt, je angespannter ein Mensch ist, desto instabiler wird der Kontakt. Du kennst es hundertprozentig. Wenn du gestresst bist, hast du mehr Missverständnisse mit anderen. Ihr reagiert wechselweise, aggressiver als sonst, aufeinander. Ihr versteht euch weniger gut. Und es wird auch gegenseitig weniger wichtig, Verständnis füreinander zu haben. Es ist angespannt. Wenn da sehr viel Stress ist, dann kann es gut sein, dass du auf andere plötzlich standardmäßig reagierst mit einem innerlichen "Ja, du mich auch." Trifft man dich in einem entspannten Moment, dann bist du aufgeschlossener, dann interessierst du dich, dann fragst du nach, ganz ohne drüber nachzudenken, einfach weil es natürlich kommt. Du hörst hin, du verstehst. Du verstehst sowohl den Inhalt der Worte als auch den Inhalt von allen Zwischentönen. Du erspürst das wechselseitige Gefühl. Du beeinflusst es bei Bedarf hin zum Angenehmeren. Und die ganze Situation, die ganze Begegnung fühlt sich mühelos und selbstverständlich an. Und wenn sie dann zu Ende geht, dann klingt da auch noch für eine Weile ein schönes Gefühl von Verbundenheit nach. Falls du dich jetzt fragst, warum ich das behaupten kann, obwohl ich dich vielleicht gar nicht persönlich kenne, weil das für uns Menschen alle gilt. Kommunikation wird umso schwieriger und unangenehmer, je angespannter wir sind. Und weil wir uns dabei sehr unwohl fühlen, verstärkt sich das noch. Und es wird ein echter Teufelskreis. Aber umgekehrt wird Kommunikation auch immer müheloser und angenehmer, wenn wir mit einem wohlfühligeren Gefühl, zum Beispiel mit Interesse am Thema oder am Menschen oder an der Situation, beginnen und in diesem entspannten Wohlfühlen bleiben. Kontakt braucht Präsenz. Präsenz ist ein Wort, das, glaube ich, in der Alltagssprache bei vielen gar nicht so vorkommt. Deswegen erkläre ich mal, was es in meinem Wortschatz für eine Bedeutung hat. Einerseits meine ich damit die körperliche Anwesenheit, also dass man da ist. Ich meine aber darüber hinaus auch eine innere Offenheit oder eine innere Anwesenheit. Denn Kontakt ist vor allem das Gefühl, über das wir in den vorausgehenden Folgen schon mehrfach gesprochen haben. Im Kontext von diesem Kontaktgefühl meint Präsenz, dass wir miteinander in Anführungszeichen online sind. Also eingeloggt ins gleiche emotionale WLAN. Wenn du dich jetzt fragst, wie man sich da einloggt, das Einloggen passiert ganz automatisch, wenn da keine Verbindungshindernisse dazwischen kommen. Im Grunde funktioniert so ein emotionales WLAN genauso wie dein Heim-WLAN bei dir in der Wohnung wahrscheinlich funktioniert. Du kommst zur Haustür rein und dein Handy findet automatisch die Verbindung. Und zur Präsenz gehört eben dieses WLAN-Verbindungssignal und der Empfänger. Die spannende Frage ist deswegen gar nicht so sehr, wie man die Verbindung macht, sondern ob da öfter mal Verbindungshindernisse sind und ob oder wie es möglich ist, diese Hürden beim Login bewusst aus dem Weg zu räumen. Kontakt braucht manchmal Wiederholungen. Mit einer fremden Person kann sich ein erster Kontakt ganz schön instabil und unsicher, so kippelig anfühlen. Nicht nur, aber ganz besonders auch für Mutismusbetroffene, die in dem Moment eine ganze Menge zu verarbeiten haben. Es kann sehr schnell überfordernd werden, wenn man sich als Mutist auf Fremde einstellen will, muss. Und daher ist gut möglich, dass in dieser ersten Begegnung die mutistische Blockade die Situation unterbricht und damit der Kontakt, wie er von Natur aus da wäre, eben verhindert wird. Bei mehreren Wiederholungen wird die Überforderung geringer. Manches am Fremden ist nicht mehr so arg fremd, manches an den eigenen Reaktionen ist nicht mehr so unvorhersehbar. Vielleicht haben sich gewisse Verhaltensweisen oder Rituale etabliert. Vielleicht haben sich, wenn man miteinander in den inhaltlichen Austausch kommt, gewisse Themen oder Aufgaben, Gemeinschaftsaktivitäten herauskristallisiert, um die es immer wieder geht. Und selbst wenn dann das Gefühl von Vertrautheit noch wahrscheinlich in weiter Ferne ist, wird mit den Wiederholungen das, was innerhalb von kurzer Zeit verarbeitet werden muss, weniger. Und ein geduldiges Gegenüber, das auch bei der dritten, vierten Wiederholung immer noch Präsenz anbietet, hilft weiter dabei, dass die innere Anspannung sich legen kann. Und so könnte bei mehreren Wiederholungen das Unwohlgefühl nach und nach in den Hintergrund rücken. Und dann wird es möglich, dass Kontakt doch noch aufblitzt. Vielleicht erstmal nur kurz oder selten. Wahrscheinlich irgendwann öfter und länger. Kontakt braucht Verlässlichkeit. Damit sich die Erfahrungen, die man mit der Zeit mit Kontakt macht, immer wieder auf angenehme Weise erweitern und vertiefen können, ist Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit eine enorme Hilfe. Denn jede unerwartete Überraschung, auch wenn es eine positive Überraschung ist, könnte eine Unterbrechung im langsamen Entstehen von Vertrautheit sein. Je klarer, je durchschaubarer, je unaufgeregter, desto besser. Kontakt braucht äußere Sicherheit. Ein sicherer Raum, ein sicherer Bereich, eine sichere Umgebung ist super wichtig, wenn Mutismusbetroffene beteiligt sind. Und dabei gibt es unendlich viele Aspekte, durch die eine Sicherheit in einem Raum oder in einer Begegnung entstehen können oder verloren gehen können. Beispielsweise, wenn man mit dem Rücken nah zu einer geschlossenen Wand ohne Türen und Fenster sitzen kann, fühlt sich das sicherer an, als wenn man frei mitten im Raum ist und andere Menschen hinter einem sind oder eine Tür im Rücken ist. Wenn Möbel da sind, die einen gewissen Schutz bieten, entspannt das eine Situation. So ist zum Beispiel, wenn Menschen beieinander stehen. Ein Stehtisch, an dem man sich festhalten kann und der so ein bisschen den Abstand zwischen den Personen definiert, super hilfreich. Oder in einer sitzenden Gesprächssituation ein kleines Beistelltischchen vor dem Sessel, mit dem die Nähe zum Gegenüber ein bisschen unterbrochen wird. Überhaupt sind Sessel, die einen ein bisschen abschirmen von der Raumsituation, super. Aus dem Grund, glaube ich, wurde vor über 250 Jahren ein Ohrensessel erfunden. Wenn Stühle so stehen, dass man niemanden frontal, also Auge in Auge, gegenüber sitzt, sondern man aneinander entspannt vorbeischauen kann, der Blick ins Leere gehen kann, Fläche da ist, auf der der Blick verweilen kann, dann ist es weniger stressig. Und es ist ja eigentlich ganz einfach, Sessel und Stühle ein bisschen aufgelockerter zusammenzustellen. Du merkst schon, wenn ich über äußere Sicherheit spreche, spreche ich über Kleinigkeiten, die einen großen Unterschied machen. Auch etwas, was einen Riesenunterschied macht in Räumen, ist die Geräuschkulisse. Laute Räume, hallige Räume sind für Mutisten oft ein großes Problem. Insbesondere, wenn sie recht angespannt sind. Denn erstens ist Lärm immer Stress. Und zweitens verändert sich bei einer drohenden mutistischen Blockade die Wahrnehmung, auch die akustische Wahrnehmung. Und dadurch wird das Raushören einzelner Stimmen aus einem Stimmengewirr fast unmöglich. Ein Raum mit einer etwas gedämpfteren Akustik, der kleiner ist und stärker möbliert ist, hat deswegen gleich zwei Effekte. Erstens, er hört sich angenehmer an. Und zweitens wirkt er auch insgesamt gemütlicher. Auch nicht zu unterschätzen ist der angenehme Abstand von Menschen zueinander. Jeder Mensch hat so eine gewisse Distanz zu anderen, die sich gut anfühlt. Und es gibt eine zu weite Entfernung zueinander. Aber vor allen Dingen gibt es auch eine, die zu eng ist und uns dann tatsächlich in eine Ausweichreaktion führen. Ganz pauschal könnte man davon ausgehen, dass bei Mutismusbetroffenen die angenehme Distanz unter Umständen viel größer ist, also eventuell mehrere Meter statt der üblichen Armeslänge. Und dass für die eine Begegnungssituation gefährlich wird, wenn man ihnen da zu nahe kommt. Im Zweifel wäre es deswegen eine gute Idee, einen Schritt zurückzugehen, um da nicht bedrängend zu wirken. Wenn du zurückgehst und dein Gegenüber rückt auf und kommt wieder näher, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie ihr gut zueinander steht. Ich glaube, wir könnten tagelang drüber reden, was alles zu dieser äußeren gefühlten Sicherheit beiträgt. Wichtig dabei ist mir, das ist nichts, was für alle gleichermaßen gilt. Was für den einen unangenehm ist, ist vielleicht für den anderen genau richtig. Ein Faktor, der für viele mutistische Menschen noch eine Rolle spielt, ist, dass jemand in Hörweite kommt oder sich in Hörweite aufhält, der eigentlich gar nicht zuhören will und auch keinen Kontakt sucht. Aber er wird dennoch zum Störfaktor in der Situation. Also wenn jemand zum Beispiel in ein paar Meter Entfernung einfach nur rumsteht. Oder wenn jemand unvermittelt durch den Raum läuft. Oder reinkommt und auf irgendwas wartet. Das verunsichert. Es verunsichert jeden, aber bei den meisten Menschen ist es so ein ganz kleiner Moment von Irritation. Und dann geht die Szene weiter. Für jemanden mit Mutismus kann es sein, dass das zum Problem wird und die Szene geht für ihn dann nicht mehr weiter. Nun gibt es von dieser Art von Unsicherheiten unendlich viele und nicht alle lassen sich immer aus dem Weg räumen. Das ist auch gar nicht der Plan oder das Ziel. Es geht eher darum, so ein allgemeines Gefühl dafür zu entwickeln, an welcher Stelle man sich was aus dem Weg räumen könnte, wenn man merkt, dass es unangenehm ist. Falls du im Zusammenhang mit Mutismus schon mal von Safe Place als Konzept gehört hast. Safe Place auf Englisch für sicherer Ort, sicherer Raum. Damit ist gemeint, dass ein Rahmen geschaffen wird, in dem bewusster äußere Sicherheit etabliert wird. Und zwar schon bevor überhaupt die Erwartung von sozialer Interaktion in diesem Raum aufkommt. Bei Kindern ist ganz oft das Angebot von einem Rückzugsraum, also von einem Versteck oder einer Kuschelhöhle oder einer speziellen Sitzgelegenheit, so ein Safe Place. Oft geht es auch darum, einen sicheren Kontaktpartner mit in diesen Raum zu nehmen. Das kann ein Kuscheltier vom Kind sein oder bei den Therapeuten die weithin bekannte Handpuppe, die Schnecki. Eben alles, was äußerlichen Schutz und äußeren Abstand zu den Menschen gibt, die in der Situation gerade noch zu befremdlich sind. Was auch mit entsteht, wenn man so einen geschützten Raum entwickelt, ist ein Vertrauen. Da ist ein Raum, in dem man nicht die übliche, draußen zu erwartende Überforderung befürchten muss, weil der Profi-Helfer dafür sorgt, dass möglichst alles in jeder Hinsicht sicher und entspannt bleiben kann. Kontakt braucht innere Sicherheit. Letzten Endes geht es bei den äußeren Sicherheitsmaßnahmen ja nicht darum, dass der Raum gestaltet wird. Das ist das Mittel zum Zweck. Der Zweck aller Sicherheitsüberlegungen ist, dass alle sich innerlich gut aufgehoben fühlen und die Situation insgesamt als angenehm empfinden. Denn wir menschlichen Säugetiere sind grundlegend dafür gemacht, miteinander in Kontakt zu kommen. Aber das passiert nur, wenn wir gefühlt in ausreichender Sicherheit sind. Wenn wir nicht ganz sicher sind, dann sorgt in unserem Säugetierkörper das Nervensystem dafür, dass wir keinen Kontakt aufnehmen. Denn in einer unsicheren Situation wäre das sehr gefährlich. Darum wurde das Nervensystem über Hunderttausende von Jahren hinweg von der Evolution so eingerichtet, dass es bei der kleinsten Bedrohung die Kontaktfähigkeiten verringert. Nach dem Motto, lieber sozial eingeschränkt überleben, als durch zu viel Vertrauensseligkeit sterben. Wenn das Nervensystem beschließt, ganz unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht, dass es uns vor Gefahr schützen muss, dann hat es dafür grundlegend zwei Optionen. Es kann uns überaktivieren und dadurch in die Lage versetzen, die Situation zu ändern. Oder es kann uns unteraktivieren, damit wir uns möglichst unauffällig verhalten und durchhalten, bis die Situation sich von selber zum Besseren ändert. Das war in früheren Podcast-Folgen immer mal wieder das Thema. Zum ersten Mal in Folge 11 über die neurobiologischen Notfallreaktionen oder auch in Folge 109 und 110 über Stressreaktionen und den Zusammenhang mit der mutistischen Blockade. Darauf möchte ich jetzt gerade gar nicht vertieft eingehen. Zusammenfassend kann man aber zu diesen Notfallreaktionen sagen, dass wenn in einer Situation keine ausreichende innere Sicherheit empfunden wird, ganz subjektiv, ganz unabhängig davon, ob tatsächliche Gefahr droht, löst das Nervensystem einen von den Notfallmechanismen aus. Und bei Mutismusbetroffenen ist das Notfallsystem eine mutistische Blockade. Das geht ganz automatisch. Ob der Mensch selber das will, spielt keinerlei Rolle dabei. Und beim Mutismuszustand geht es blitzschnell ohne jede Vorwarnung. Das Nervensystem nimmt dabei keinerlei Rücksicht auf das, was die Person in dem Moment willentlich vorgehabt hätte. Die bewussten Absichten, die vorher gemachten Überlegungen werden komplett übergangen. Hauptsache, die Gefahr wird überlebt. Ich denke, das erklärt ganz gut, die Notwendigkeit von beidem, der äußeren Sicherheit und der inneren Sicherheit. Denn nur wenn sowohl im realen Umfeld als auch in der gedanklich-emotionalen Situation ausreichend Sicherheit ist, kann ein Mensch seine normalen Kontaktfähigkeiten nutzen. Oder nochmal spezieller formuliert für die Betroffenen von selektivem Mutismus: In einer Situation, in der ausreichend Sicherheit außen und innen vorhanden ist, ist man nicht mutistisch. Kontakt braucht Erfahrungen. Zwar ist Kontakt die normale Fähigkeit, also der Regelfall, das, was alle Menschen zu jeder Zeit haben. Aber es gibt, wenn Kontakt da ist, eine ganze Menge Feinheiten in Begegnungen, die wir aus Erfahrung lernen. Wer ohne Mutismus aufgewachsen ist, hat unvermeidbar viele tausend Kontakterfahrungen mit durchaus unterschiedlichen Menschen in sehr verschiedenen Situationen gemacht. Bei Mutisten ist davon viel weniger passiert. Unter Umständen sind manche Erfahrungen, die man machen könnte, wenn man Kontakt hat, nie passiert oder mit bestimmten Personengruppen noch nie passiert. Mutismusbetroffene haben vielleicht nur eine Handvoll Menschen in einer eingeschränkten Anzahl von Situationen in dem direkten Kontakt ohne Blockade erlebt. Ich erinnere mich gut daran, als ich mit Anfang bis Mitte 20 normale Kontakterfahrungen gemacht habe mit Menschen, die ich nicht kannte. Das hatte ich bis dahin so noch nie, also noch überhaupt gar nie. Und so musste ich dann als Erwachsene nach und nach nachholen, was für andere Menschen schon völlig klar und ganz normal war, bevor sie überhaupt in die Grundschule gekommen sind. Das war eine herausfordernde Zeit für mich. Das war mit ganz viel Selbstzweifel verbunden, weil ich manches einfach nicht gewusst habe. Vor allen Dingen wusste ich nicht, was normal ist daran, weil für mich war es ganz und gar nicht normal. Kontakt braucht, dass keine mutistische Blockade da ist. Wann immer man als Mutismusbetroffene in einer mutistischen Blockade ist, macht man nicht die Erfahrungen, die Kontakt ausmacht. Deswegen braucht es Gelegenheiten ohne Blockaden. Wenn du mich fragst, sind deswegen Experimente, die mit Beobachtung zu tun haben, oftmals viel schlauer, als sich direkt in die Situation zu stürzen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man was rausfinden kann, ohne dass die Mutismusblockade dazwischen grätscht, viel höher ist, wenn man nur guckt und nichts macht. Das ist ein zugegebenermaßen merkwürdiger Ansatz, weil man doch von allen Seiten hört, dass ganz viel geübt werden muss. Aber wichtiger als das Üben und wichtiger als das, was ich im vorherigen Punkt gesagt habe, nämlich, dass man viele unterschiedliche Erfahrungen machen muss, ist, dass da kein Mutismuszustand dazwischen kommt. Damit die Erfahrung nämlich wirklich erfahren werden kann, darf in dem Moment keine mutistische Blockade da sein. Also wirklich gar keine. Denn das, was den Kontakt ausmacht, also das, was die Erfahrung sein soll, wird unmöglich, wenn man in einer mutistischen Blockade drin ist. Da ist dann kein Kontakt, weil die dafür notwendige Verbindung vom Nervensystem unterbrochen wurde. Und die Voraussetzung für die Erfahrung von Kontakt ist nun mal, dass man mit jemand anderem im gleichen Netz, in Anführungszeichen, online ist. Ich habe diesmal keine vorgegebene Hausaufgabe für dich. Aber vielleicht sind dir zu manchen von meinen Überschriften Ideen gekommen, die auch mal ein gutes Experiment geben würden. Und du brauchst nicht mich dazu, um dir zu sagen, was gerade spannend ist. Nimm dir einen von den Gedanken, nimm am besten den, der gerade für dich am spannendsten ist. Und schau mal, was es da zu beobachten oder zu probieren oder zu bemerken gibt. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.